Bin ich zu hören? Prima. Guten Morgen. Ich hätte jetzt eigentlich noch Zeit bis 10.55 Uhr laut meinem Gottesdienstplan. Das werde ich nicht schaffen. Das ist immer dann, wenn die Lobpreisleiter besonders inspiriert sind, dann steht man als Prediger hier und muss irgendwie dann anfangen zu kürzen. Deshalb wäre das jetzt nochmal der passende Moment für euch, euch zu strecken, dass ihr die nächsten 25 Minuten nicht einnickt. Ihr am Stream, ihr müsstet mal sehen, die gucken mich jetzt hier alle an wie Teletubbies. Ihr seid ernst, ist es ernst gemeint, ihr sollt euch kurz mal durchbluten lassen und ihr dürft mitmachen zu Hause. Also ich denke, die Teletubbies kennen auch die Ü40-Generation noch. Vor sehr, sehr langer Zeit habe ich einen befreundeten Studienfreund mit in eine Dresdner Kirche geschleppt zu einem Gottesdienst. Ich wollte ihm das mal zeigen, das war so ein richtiger, waschechter Atheist. Und der Prediger dort hat so eine klassische Jesus-liebt-dich-Predigt abgefeuert. Und als wir raus waren aus dem Gottesdienst, hat mein Kumpel gesagt, dass er in seinem Leben noch nie in einer Situation war, in der in so kurzer Zeit so oft das Wort Liebe gefallen ist. Es scheint, als ob Christinnen und Christen sehr oft davon sprechen. Ehrlicherweise halte ich selber dieses Konzept Liebe in der Umsetzung, so kollektiv betrachtet und mich auch ausdrücklich eingeschlossen, durch uns in unserem christlichen Alltag eher für mangelhaft. Ich würde mir selber eigentlich oft maximal eine 4+ geben. Meine These lautet, dass man als Christ im Laufe der Zeit einfach vielleicht so ein Stück weit aus dem Blick verliert, was damit eigentlich gemeint ist. Denn wer definiert das eigentlich? Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass den Standard für die Definition von Liebe, dass den nicht vielleicht Gerhard Schröder setzt oder gute Zeiten, schlechte Zeiten, und auch nicht unsere persönlichen Empfindungen oder Erfahrungen, sondern den Standard, den Maßstab, den setzt Gott selbst. Ich würde euch gern zitieren aus Christoph, du musst mir helfen. Jetzt. Aus dem Johannesevangelium in Kapitel 15. Das ist ein Satz von Jesus, den er an seine Zuhörerinnen und Zuhörer richtet. Meine Weisung an euch lautet: Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Unsere Liebe, meine Liebe, soll also Gottes Liebe reflektieren. Die Frage lautet also, wie stellt sich Gott das vor? Wie liebt Gott? Und ich möchte dazu gerne eine Geschichte nacherzählen, die 2700 Jahre alt ist, ungefähr, weil darin der Begriff Liebe so plastisch wird. Du findest die irgendwo in der Mitte deiner Bibel, im Buch Hosea. Und dazu folgende Agenda. Ich würde gern 3 Abschnitte über Hosea verschwenden. Die Gerichtsbotschaft für Israel, Liebe für Israel, Liebe für dich, dann 3 praktische Konsequenzen ziehen und dann fassen wir zusammen. Und dann haben wir die 25 Minuten rum. Hosea, wer ist das gewesen? Hosea lebte ein ganzes Stück weg von uns, im damaligen antiken Israel und dabei in dem blauen Teil, also wenn hier das Mittelmeer ist, dann hier in dem sogenannten Nordreich, ungefähr 755 bis 725 vor Christus. Und da wurde von Gott beauftragt, dem Volk Israel eine Botschaft Gottes zu übermitteln. Er war ein sogenannter Prophet, ein Sprachrohr Gottes. Und für das Verständnis seiner Botschaft ist es wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass Israel zu dem Zeitpunkt schon ungefähr mindestens eine 300-jährige Geschichte als Staat hatte und dass es sich selbst als das von Gott erwählte Volk betrachtet hat, also als exklusiv von Gott geliebte Nation. Außerdem ist es wichtig, im Hinterkopf zu behalten, wenn ein Prophet eine Botschaft zu übermitteln hatte, dann hat er da in der Regel kein Blatt vom Mund genommen, sondern das kam ziemlich direkt. Da gab es keine Sandwich-Kritik und auch keine beschönigenden Worte. Und Hosea insbesondere hatte darüber hinaus leider noch das Pech, dass er seine Botschaft nicht nur erzählen sollte, sondern das auch leben musste. Sein eigenes Privatleben war quasi Symbol dieser göttlichen Botschaft an die Israeliten. Das Leben Hoseas bildet damit auch gewissermaßen die Kulisse für alles das, was er erzählt, für seine Botschaft im Buch. Ich möchte gerne ein paar Verse mit euch gemeinsam lesen. Aus dem Kapitel 1 bis 3. Und dieses Kapitel, das bildet dabei auch den Rahmen für alles, was in Kapitel 4 bis 14 desselben Buches noch kommt. 1 bis 3 nimmt das quasi gewisserweise vorweg. Da komme ich später nochmal drauf. So, wir starten im Kapitel 1 mit Vers 1. In diesem Buch sind die Worte aufgeschrieben, die der Herr zu Hosea, dem Sohn Beris, redete. Während dieser Zeit herrschten Usia, bla 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 und bla bla bla, irgendwelche Könige. Das ist für uns jetzt nicht so wichtig. Als der Herr zum ersten Mal zu Hosea sprach, sagte er ihm: Geh und heirate eine Hure. Mit ihr sollst du Hurenkinder zeugen. Das ist ein Sinnbild dafür, dass das Land zur Prostituierten geworden ist. Es hat den Bund mit mir gebrochen und ist vom Herrn abgefallen. Da heiratete Hosea Gomer, die Tochter Diblaims. Sie wurde schwanger und schenkte Hosea einen Sohn. Ich bitte euch, diesen Inhalt mal kurz sacken zu lassen. Denn was in den 2,5 Versen berichtet wird, so nüchtern, das ist für mich persönlich, jedenfalls emotional, völlig unbegreiflich. Der Kerl, der soll eine Ehe eingehen mit einer Prostituierten, also die engste, die intimste, vertrauensvollste, auch die zerbrechlichste Beziehung, die verletzlichste, die zwischen zwei Menschen möglich ist, die soll er führen mit einer Person, die die Untreue schlechthin symbolisiert. Aus dem Fortgang der Handlung im Buch später kann man auch schließen, dass genau dieses Symbol Wirklichkeit geworden ist. Gomer hat Hosea verlassen. Ich selber habe das Gott sei Dank nie erleben müssen. Deshalb kann ich jetzt hier nur auf die Erfahrung von einem Freund, einem guten Freund zurückgreifen, dessen Eltern sich getrennt haben. Und der hat mir berichtet, dass der Schmerz sich durch das gesamte Umfeld zieht. Natürlich erleben zuerst Partnerinnen und Partner den Schmerz, aber dann auch die Kinder, die Schwiegerkinder, Eltern und Schwiegereltern, der ganze Freundeskreis erlebt in Abstufungen natürlich den Schmerz, wenn die intimste Beziehung bricht. Und Gott erklärt Hosea und damit seinen Zuhörerinnen und auch uns: Schau mal hin, genauso geht es mir. Ich liebe dieses Volk, aber sie beten andere Götter an, sie laufen von mir weg, sie vergessen mich. Diesen Schmerz, den fühle ich. Den Schmerz eines betrogenen Liebenden. Und dieses Bild, das durchzieht das ganze Buch Hosea von Anfang bis zum Ende: Gott als liebender, betrogener Ehemann und das Volk als betrügende Ehefrau. Und Gott rechnet mit dem Volk ab. Ich lese weiter. Da sagte Yahweh, also der Eigenname Gottes, da sagte Gott zu Hosea: Nenne ihn, den Sohn, Jezreel, denn bald werde ich das Blutbad rächen, das König Jehu in Jezreel angerichtet hat. Seine Nachkommen werden es büßen und mit dem Königtum Israels wird es vorbei sein. Gomer wurde wieder schwanger und brachte ein Mädchen zur Welt. Da sagte er zu ihm: Nenne sie Loruhama, das heißt kein Erbarmen. Denn ich habe jetzt kein Erbarmen mehr mit den Leuten von Israel, sondern verwerfe sie völlig. Als Gomer Loruhama nicht mehr stöhlte wurde sie ein drittes Mal schwanger und brachte einen Jungen zur Welt. Da sagte Yahweh, nenne ihn Lo-Ami, das heißt nicht mein Volk, denn ihr seid nicht mehr mein Volk und ich bin nicht mehr für euch da. Hosea wird also Vater dreier Kinder und auch dieser Teil seines Privatlebens wird zum Symbol. Jeder Name ist dabei wie so eine Art Ankündigung für die Strafe Gottes für das Volk. Jezreel, das ist vielleicht noch das am schwierigsten zu verstehende, das ist eine Anspielung auf ein Massaker in dieser Zeit. Für uns ist die Begriffsbedeutung vielleicht vergleichbar mit Hiroshima. Der Name erinnert also die ganze Zeit an die Boshaftigkeit des Volkes. Loruhama, kein Erbarmen mehr, ich verwerfe sie völlig, bis hin zu Lo-Ami, nicht mehr mein Volk. Und das Letzte, das ist vermutlich die schlimmste Ankündigung. Die Identität des Volkes, dieses stolze, wir sind von Gott erwählt, das wird einfach abgesägt. Ihr seid raus. Und das geht weiter, diese Gerichtsbotschaft. Gott bringt da seine Anklage vor. Weiterhin im Bild gesprochen, Gott als betrogener Ehemann, das Volk als untreue Ehefrau und andere religiöse Kulte oder Götter als Liebhaber. Ich lese direkt weiter im Kapitel 2, ab Vers 4. Jetzt aber, Gott spricht jetzt, sollt ihr eure Mutter zur Rechenschaft ziehen, denn sie ist nicht mehr meine Frau und ich bin nicht mehr ihr Mann. Auch ihre Kinder will ich nicht mehr lieben, denn es sind Kinder einer Hure. Ihre Mutter hat Ehebruch begangen, die Frau, die sie zur Welt gebracht hat, hat Schande über sich gebracht. Sie sagte, ich halte mich zu meinen Liebhabern, denn diese geben mir Brot und Wasser, Wolle, Leinen, Öl und genug zu trinken. Sie hat nicht begriffen, dass ich es war, der ihr alles gegeben hat, was sie besitzt, das Korn, den Wein und das Olivenöl. Ich habe ihr auch Gold und Silber im Überfluss geschenkt. Sie aber hat es für den Baalskult verwendet. Baalskult ist in dem Moment der Kult eines anderen Gottes von den umliegenden Völkern. Ich werde sie vor den Augen ihrer Liebhaber nackt ausziehen, keiner wird sie von meiner Strafe retten können. Ich werde ihrer ganzen Freude, ihren Festen und Neumondfeiern ein Ende machen, genauso auch ihren Sabbattagen und allen anderen Feiertagen. Die Weinberge und Obsthaine, die sie von ihren Liebhabern als Lohn für ihre Dienste erhalten hat, will ich verwüsten. Ich mache sie zu wildem Gestrüpp, die Tiere sollen kommen und die Früchte fressen. Ich werde sie für die vielen Tage bestrafen, an denen sie ihren Baalsbildern Rauchopfer verbrannte. Sie zog sich ihre Ringe und ihren Schmuck an und ging hinaus, um ihren Liebhabern nachzulaufen. Darüber hat sie mich vergessen, spricht der Herr. Da wird abgerechnet. Und ich kann euch sagen, in Kapitel 4 bis 10 des gleichen Buches, da wird das nochmal richtig intensiv ausdetailliert. Wenn ihr wollt, könnt ihr das mal lesen, wenn ihr gerade gut drauf seid. Das ist Feuer und Sturm. Ich habe euch mal drei ganz besondere Leckerbissen mitgebracht aus Kapitel 4, ein Vers, beispielhaft. Hört das Wort des Herrn, ihr Israeliten. Der Herr führt einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes. Er wirft euch vor, in eurem Land gibt es keine Treue, keine Mitmenschlichkeit und auch keine Gotteserkenntnis. Ihr flucht und lügt, mordet, stehlt und brecht die Ehe. Eine Bluttat reiht sich an die andere. Ein paar Verse weiter im gleichen Kapitel. Alkohol und Prostitution haben mein Volk um den Verstand gebracht. Die Menschen fragen ein Stück Holz, was sie tun sollen. Sie glauben, dass ein Stock ihnen die Zukunft vorhersagen könnte. Und im Kapitel 10. Israel war wie ein üppiger Weinstock und trug viele Früchte. Doch je wohlhabender die Menschen wurden, desto mehr Altäre bauten sie für ihre fremden Götter. Je schöner das Land wurde, desto prachtvoller gestalteten sie die Götterstatuen. Ihr Herz ist schlecht. Sie haben sich schuldig gemacht und müssen bestraft werden. Gott drückt dir kein Auge zu. Da wird die Schuld benannt und da wird auch nichts beschönigt. Und das ganze Kapitel lang. und an diesem Punkt angelangt, auf dem Gipfel der Anklage, auf dem absoluten Tiefpunkt des Textes, da geschieht etwas völlig Unerwartetes und das würde ich gerne mit euch lesen. Hier waren wir vorhin stehen geblieben. Ich werde sie für die vielen Tage bestrafen. Sie ging genauso, um ihren Liebhabern nachzulaufen. Darüber hat sie mich vergessen. Doch jetzt will ich freundlich ihr zureden. Ich will sie in die Wüste führen und dort zu ihrem Herzen sprechen. Von dort aus werde ich ihr ihre Weinberge zurückgeben und das Tal von Achor zum Tal der Hoffnung machen. Dort wird sie sich mir anvertrauen, wie sie es in ihrer Jugend tat, als sie aus Ägypten kam. Der Herr spricht, an diesem Tage wirst du nicht mehr mein Baal zu mir sagen, sondern wirst mich stattdessen mein Mann nennen. Ich will dich die Namen der Baale vergessen lassen. Ihre Namen sollen bei euch nicht mehr erwähnt werden. Dann will ich für dich einen Bund mit allen wilden Tieren schließen, mit den Vögeln des Himmels und mit den Tieren, die auf dem Boden kriechen, damit sie dir nicht mehr wehtun. Ich werde alle Kriegswaffen, die Schwerter und Bogen, zerbrechen und aus dem Land schaffen. Dann wirst du in Frieden und Sicherheit leben. Ich will dich mir verloben auf ewig. Ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ich will dich mir verloben in Treue und du wirst den Herrn erkennen. Dann will ich mir Israel in das Land einsäen und mich erbarmen über Loruhama und ich will sagen zu Lo-Ami, du bist mein Volk. Und Israel wird sagen, du bist mein Gott. Und ich stelle mir vor, auf dem Gipfel dieser göttlichen Gerichtsverhandlung mit seinem Volk, als Gott so einen Berg von Anklagepunkten vor sich liegt hat, einen richtigen Stapel, da blickt Gott über diese Anklage hinweg auf die Anklagebank, wo das Volk sitzt, und er kann nichts anderes als seine Liebe ausdrücken. Vers 21 ist also der Höhepunkt des Textes. Ich habe den nochmal in einer anderen Übersetzung mit. Ich verlobe dich mir auf ewig. Ich verlobe dich mir auf Ewigkeit. Ich verlobe dich mir in Wahrhaftigkeit und Recht, in Gnade und Erbarmen. Ich verlobe dich mir in Treue. Erkennen wirst du mich. Gott sagt, ja, ich will. Und das Volk, das macht dabei gar nichts, sondern das macht alles Gott. Ich will dich mir verloben. Gott macht das aus freien Stücken. Eine Verlobung, das hat nichts zu tun mit unseren Verlobungen heute, wo C-Promis sich mit jemandem verloben und dann drei Tage später das wieder lösen, sondern eine Verlobung in Israel zur Zeit der Antike war rechtskräftig. Da wurde nichts mehr gelöst. Das ist Teil 1 der Hochzeit gewesen. Im Vers 25 sogar diese Flüche in den Namen der Kinder, die wurden wieder umgedreht und zu Treueschwüren gemacht und in Erbarmen umgewandelt. Gott bemüht sich hier über jedes vernünftige Maß hinweg um sein treuloses Volk. So liebt Gott. So liebt Gott. Übrigens wird Hosea auch das mit seinem Privatleben illustrieren müssen. Er wird Gomer auf Gottes Anweisung hin ein zweites Mal heiraten, trotz deren Weglaufens. Im Kapitel 3 kann man das nachlesen. Und mich berührt das total. Erstens, weil ich mich selber mit diesem untreuen Volk identifizieren kann, weil ich mich da wiederfinde. Vielleicht bin ich kein offensichtlicher Betrüger. Aber was vergöttere ich nicht alles? Vielleicht meine Freizeit oder mein Job und die damit verbundene Anerkennung, vielleicht meine Frau, meine Kinder, vielleicht meinen heißgeliebten Schaukelstuhl, was weiß ich. Und das Zweite ist, ich finde in einem anderen Text der Bibel, dass diese Botschaft auch an mich gerichtet ist. Ich würde gern aus dem Brief an die Römer einen Vers lesen. Das gilt auch für uns, die er aus dem jüdischen Volk und aus den anderen Völkern erwählt hat. Was nun die anderen Völker betrifft, so sagt Gott in den prophetischen Worten Hoseas, die nicht mein Volk waren, will ich jetzt mein Volk nennen. Und ich will lieben, die ich zuvor nicht geliebt habe. Auch dir und mir gilt, Gott liebt dich über jede Vernunft hinweg. So wie Gott gegenüber Israel als Ehemann auftritt, so so wirbt Jesus als Bräutigam um dich. Ein Gott, der sagt, ja, ich will. Wo sonst gibt es sowas? Im Kapitel 11 des Hosea-Buches beschreibt Gott seine Liebe folgendermaßen, und ich lade dich ein, deinen eigenen Namen da einzusetzen. Oh, wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Wie könnte ich dich, Israel, im Stich lassen? Schon bei dem Gedanken daran bricht mir das Herz und ich empfinde tiefstes Mitleid für dich. Ich will meinem glühenden Zorn nicht nachgeben, denn ich bin Gott und kein Mensch. Ich bin der Heilige, der mitten unter euch wohnt. Oh, wie könnte ich dich aufgeben? Koji, Marcel, wie könnte ich dich, Johannes, im Stich lassen? Schon bei dem Gedanken daran bricht mir das Herz. So ist Gott, schon vor 2700 Jahren, und so blickt Gott dich auch heute noch an. Liebe aus Freiwilligkeit, unverdient, geschenkt, Liebe wegen nichts. Propheten wollten ihren Zuhörerinnen und Zuhörern nicht einfach nur was erzählen, sondern die immer auch zu einer Reaktion bringen. Und auch du sollst dich hier und heute nicht nur berieseln lassen, sondern auch reagieren. Deshalb schlage ich drei mehr oder minder praktische Konsequenzen vor. Das erste, Gott wirbt um dich. Wie reagierst du auf diese werbende Liebe? Und Luisa hat das Ganze zu einem Lied inspiriert und deshalb würde ich jetzt kurz und schmerzlos übergeben.
Niemand hat mich jemals so umworben. Niemand hat mich jemals so beschenkt. Aus dem Treibsand hast du mich gezogen. Warst immer Gentleman und hast mich nie bedrängt. Zurück zu dir, führe mich zurück zur ersten Liebe, führe mich hinaus in die Wüste, wenn ich nur dort endlich wieder deine leise Stimme höre, leg ich alles, was ich hab und
wäre Teil 1 gewesen. Gott wirbt um dich. Ich komme zum zweiten. Gottes Liebe, so wie wir sie gerade bei Hosea lesen konnten, vielleicht auch spüren konnten, das ist der Standard. Das ist der Maßstab. Gott setzt den Maßstab. Vielleicht erinnert ihr euch an meine Worte zu Beginn. Und betrachte doch vielleicht mal deine eigene Ehe. Wir reden hier noch gar nicht über Nachbarn, über Arbeitskollegen, sondern nur über die engste Beziehung. Vielleicht kannst du dich auch ein Stück weit von Gottes Liebe zu seinem untreuen Volk inspirieren lassen. Welche Liebe kannst du vielleicht angesichts des göttlichen Vorbilds deiner Partnerin oder deinem Partner entgegenbringen? Und welche Treue bist du vielleicht deinem Partner schuldig? Es geht nicht darum zu überlegen, welche Treue der Partner mir schuldig ist, weil wenn Gott so reagiert hätte, hätten wir diese Texte nicht in unserer Bibel. Sondern es geht darum, welche Treue und welche Liebe du vielleicht geben kannst. Und als letzten Punkt, damit das Ganze heute nicht allzu harmonisch abläuft, mache ich ganz zum Ende nochmal ein schwieriges Thema auf. Gott kündigt Israel jede Menge Strafe an und dann aber auch wieder so viel Erbarmen und Liebe für das Volk. Gilt das nur dem Staat Israel der Antike oder auch dem Volk im modernen Staat? Dieser ganze Themenkomplex ist theologisch ziemlich umstritten und das Neue Testament gibt uns auch verschiedene Perspektiven darauf. Mir ist es aber wichtig, das auf den Tisch zu bringen. Für mich persönlich ergibt sich aus diesem Text eher so eine Art emotionalen Zugang. Für mich wird beim Lesen Gottes Liebe für dieses Volk spürbar. Das Ringen Gottes um Israel, eine Verlobung auf Ewigkeit, Gottes Treue. Und auch wieder mir persönlich, ich betone das auch, mir persönlich wurde das ganz deutlich, als ich in Jerusalem durch die Holocaust-Gedenkstätte gelaufen bin, Yad Vashem. Und nach 2 Stunden Tod und Verderben in diesem Museum geht man nach draußen auf so eine Art Plattform und kann da weit hineinschauen in das blühende Land. Und dort ist für mich auch greifbar geworden, was Gott hier durch Hosea verspricht. Israel, ich verlobe dich mir in Treue. Das Volk ist noch da, sichtbar heute im jüdischen Staat. Ich fasse zusammen. Was ihr euch mitnehmen solltet, wäre, Gott setzt den Maßstab für Liebe. Sichtbar am Beispiel der Botschaft von Hosea. Unverdiente Liebe für ein untreues Volk, das eigentlich Strafe verdient hätte. Und Gott spricht dem Volk seine Liebe aus, Liebe wegen nichts. Und das Ganze gilt auch dir, Gott wirbt um dich, er bietet dir seine unverdiente Liebe an. Gott ruft dir zu, ja, ich will. Und deine Reaktion ist gefragt, deine Reaktion auf Gottes Werben, vielleicht der Blick auf deine eigene Beziehung oder Ehe. Und natürlich die entscheidende Frage, reflektiert dein Leben diese göttliche Liebe? Damit würde ich schließen und würde zum Abschluss noch beten. Ich danke dir, Vater, dass wir in der Bibel Texte finden können wie diesen, wo du in so schönen Worten ausdrückst, was du für uns tun willst, wie du uns siehst, wie du mich siehst. Danke, dass du vor 2700 Jahren nicht anders warst als heute. Danke, dass wir dich so kennenlernen dürfen, auch wenn es unverdient ist und ich relativ wenig dazu beigetragen habe. Ich bitte dich, dass du das, was wichtig war heute, vom Kopf ins Herz fallen lässt bei allen, die zugehört haben und dass alles, was weniger wichtig war, einfach wieder vergessen wird. Danke dafür, dass du bei uns bist. Amen.